Ich glaube, dass es das für mich am besten trifft, dass aber diese Selbstfürsorge für mich darin besteht, auf mein Herz zu hören, dass ich einfach versuche, mir selbst treu zu bleiben in dem, was ich gerne tue, was ich gerne gebe, was ich auch freiwillig geben kann und nicht so aus mir herauszupressen, was ich glaube, was ich mir im Kopf ausgedacht habe, was ich noch alles tun müsste.
Mit Pflegeleben, der Begleitpodcast für pflegende Angehörige.
Hallo und herzlich willkommen im Podcast mit Pflegeleben. Mein Name ist Viktoria Graul und zusammen mit meinen Gästen bekommst du hier Impulse für ein achtsames und selbstbestimmtes Leben bei der Betreuung und Pflege von Angehörigen. Wusstest du, dass pflegende Angehörige deutlich häufiger gesundheitlich belastet sind als Menschen ohne Pflegeaufgaben? Das haben schon viele wissenschaftliche Untersuchungen aufgedeckt. Ja, natürlich ist es an und für sich erfüllend, für jemanden da zu sein, der einem wichtig ist. Das ist sinnstiftend und das stärkt das eigene Selbstbewusstsein. Häufig sind negative Gefühle und körperliche Belastungen aber auch mit Pflege verbunden. Denn es bleibt oftmals weniger Zeit und Raum für die eigene Erholung. Und gerade Erholung, ja, das ist ja so wichtig. Sie zählt zu den grundlegendsten menschlichen Bedürfnissen. Deshalb blicken wir heute auf das Thema Selbstfürsorge, aber nicht im Sinne von Perfektionismus oder Selbstoptimierung, wie das oft in sozialen Medien vermittelt wird, nee. Wir schauen auf solche Schritte, mit denen du dir zwischendurch etwas Gutes tun kannst und wie das gelingen kann. Starten wir mit Juliane. Sie ist 43 Jahre alt, wohnt in Rheinland-Pfalz und 8 Jahre lang hat sie ihre Mutter daheim gepflegt. Das hat sich angeboten, weil Juliane und ihre Familie ein Haus besitzen und sie auch die Möglichkeit hatte, ein Zimmer im Haus altersgerecht umzubauen, ne? Also mit weniger Stolperfallen und so. Ihre Mutter hatte im Jahr 2011 nämlich die damals höchstmögliche Pflegestufe bekommen, als Folge einer Gehirnblutung. Hinzu kam, dass Juliane als Ärztin tätig war, also medizinisches Fachwissen mitbrachte und dass das zu dem Zeitpunkt auch gut in die häusliche Situation mit Kinderbetreuung reingepasst hat. Ich wollte von Juliane wissen, wann hat die Fürsorge sie an ihre Grenzen gebracht? Juliane hat ihre Mutter ja bei vielem im Haushalt geholfen, ja, sie ans Trinken erinnert, beim Radio einschalten geholfen, ihr bei Kummer zugehört, sie gefüttert und sogar auch mal beim Toilettengang begleitet. Sehr hilfreich war auch der ambulante Pflegedienst. Ohne ihn hätte Juliane es gar nicht geschafft. Welche Anzeichen also gab es für Juliane? Wie sehr hat sie das alles belastet?
Also mein Eindruck im Rückblick jetzt, also wo sie nicht mehr bei uns zu Hause lebt, ist, dass sich das sehr schleichend entwickelt hat. Also es gab jetzt erstmal keinen konkreten Moment, wo ich gemerkt habe, boah, jetzt gerade überfordert mich das total. Es gab immer mal Momente, wo ich gemerkt habe, boah, mein Stresspegel steigt jetzt gerade, weil irgendwas unüberschaubar wird, weil sie gerade ein Infekt geschehen hat, was ich nicht überblicke oder weil jetzt zum Beispiel gerade sie irgendwie mit der Kontinenz ein Problem haben, um das ich mich kümmern muss oder so. Und es ging eher schleichend, dass ich gemerkt habe, ich bin jetzt nicht mehr so mitfühlend. Oder ja, dieser Empathieverlust, von dem man auch oft hört, ne? Das habe ich gemerkt, dass ich zum Beispiel sogar auch bei meinen Kindern irgendwie durch dieses mich dauernd einlassen müssen auf, da hat wieder jemand Bedürfnisse und da hat wieder jemand Bedürfnisse. Und neben den Bedürfnissen von meiner Mutter waren dann ja auch immer noch die Bedürfnisse von den Kindern und dazwischen eigentlich wenig Pausen für mich, um mal bei mir selber wieder anzukommen. Und eben auch im Umgang mit meiner Mutter, da waren das eher dann Wutgefühle, die hatte ich so bei den Kindern nicht, dass ich mich jetzt schon wieder kümmern muss und dass ich das gar nicht will und auch in dem Zusammenhang gemerkt habe, ich bin da so idealistisch reingestartet mit auch irgendwie diesem Wissen im Kopf, dass ich das fachlich ja alles kann und dass ich das auch einfach alles hinbekommen kann und eben auch mit diesem Idealbild von als Familie hält man ja zusammen und ja, ich möchte meine Mutter nicht abschieben und habe halt im Verlauf dieses Prozesses auch immer mehr gespürt, dieses Wollen, das kann ich halt nicht machen. Also es kann ich nicht in mir erzwingen, dass ich das jetzt tun will. Also egal, wie sehr ich das im Kopf gerne machen möchte, gibt's halt immer auch noch eine Seele oder ein Herz, was vielleicht einfach einen anderen Weg vorgesehen hat.
Ich finde, wenn man Juliane zuhört, sie hat einen sehr guten Blick auf sich, ist reflektiert, was ihre Gefühle und ihre Bedürfnisse betrifft. Ja, aber jeder reagiert natürlich anders auf Belastungen und nicht jeder ist gleich anfällig dafür. Mein nächster Gast weiß das aus erster Hand, schließlich bringt sie fachliche Erfahrung mit. Jana Toppe ist Psychologin und Therapeutin und sie leitet die kostenlose Online-Beratung pflegenundleben.de, wo sie auch selbst als Beraterin im Einsatz ist. Durchschnittlich 200 Beratungsgespräche im Monat fallen bei der Initiative an, das hat sie mir erzählt. Was sind das für typische Symptome, die Menschen haben, wenn sie stark belastet sind?
Ich meine, es fängt oft mit vermeintlichen Kleinigkeiten an, ne? Also wenn zum Beispiel auch so der Mental Load zu groß wird, dass wir sagen, ich kann mich irgendwie schlechter konzentrieren, ich bin irgendwie so ein bisschen tüdelig, wo ist eigentlich mein Schlüssel? Oh, der liegt im Kühlschrank. Oder ich fange an so mit Gedankenkreisen. Ich bin schneller überfordert. Das sind so Dinge, die wir einfach schnell übersehen, weil wir sagen, ich muss das aber jetzt durchhalten. Ich muss das jetzt erstmal machen. Ne, bei manchen Menschen kommt das auch so, die fühlen sich einfach schwächer, die haben weniger Energie. Wir schieben das dann gerne auf die Jahreszeit und sagen, ja, ist jetzt auch November, das liegt bestimmt daran. Und viele Sorgen, viel Grübeln, das kann auch zu Schlafstörungen führen. Manche Menschen merken das auch zuerst so körperlich, sind so bleiern im Körper. Sie sind verspannt, sie haben Rückenschmerzen, man hat Tinnitus, man knirscht mit den Zähnen. Man kann sowas ja viel auf diesen verschiedenen Ebenen, wenn man gut gelernt hat, in sich reinzuhören, ein bisschen was zu abklappern. Man kann gucken, was denke ich eigentlich im Moment so? Denke ich oft, oh, alles muss ich alleine machen? Oder was fühle ich? Fühle ich hauptsächlich Stress? Fühle ich hauptsächlich Ärger? Bin ich ständig traurig? Wie verhalte ich mich? Ziehe ich mich zurück? Fahre ich ganz schnell aus der Haut? Das sind ja so ganz feine Warnsignale. Oder eben auch, wie fühlt sich eigentlich mein Körper an? Habe ich ständig Herzrasen? Bin ich super verspannt? Das sind so diese ganzen Signale, die sich ja auch so summieren. Und die sind ja auch von Person zu Person so verschieden. Und wenn wir lange darüber hinweggehen, gerade was so diese gedankliche, emotionale Ebene angeht, meldet sich im Zweifelsfall irgendwann der Körper. Der holt sich das dann und sagt irgendwann, alles klar, wir machen hier jetzt einen Cut. Du hast ignoriert, dass wir grübeln, dass wir uns irgendwie leer fühlen. Dann ziehe ich hier halt die Reißleine und dann wird man manchmal eben auch einfach richtig krank oder man kommt nicht mehr richtig hoch. Der Rücken tut wahnsinnig weh und das ist dann auch spätestens das Signal, bei dem Leute dann auch reagieren.
Ja, und ganz wichtig, dass Leute spätestens dann reagieren sollten. Denn dauerhafte Belastung kann ja gravierende Folgen haben und sogar in einem Burnout oder in eine Depression münden. Für eine andere Person als für sich selbst da zu sein, wäre dann natürlich kaum noch zu leisten. Welche Alltagstipps hat Jana Toppe parat, um dem vorzubeugen? Hier öffnet sie mal ihren Methodenkoffer für Selbstfürsorge.
Ich glaube, ein ganz wichtiger Satz ist, Ihnen zu sagen, Sie müssen das nicht alleine schaffen. Unterstützung zu nutzen ist auch eine Stärke. Das heißt, Dinge auch abgeben, Pflegedienste einstellen, Alltagsbegleitung einstellen, was man kann. Ich finde auch, ein Satz, den pflegende Angehörige regelmäßig hören sollten, ist, dass sie wirklich müde und erschöpft und gereizt sein dürfen. Das macht sie nicht weniger engagiert. Das heißt nicht, sie lieben ihre Angehörigen weniger. Das heißt einfach, sie leisten sehr viel. Das dürfen sie anerkennen. Und vor allen Dingen ist auch ihr Leben wichtig. Nicht nur das der anderen. Das ist, finde ich, eine ganz wichtige Erkenntnis zu sagen, auch ich muss regelmäßig essen und trinken. Auch ich muss zu Arztterminen gehen. Und auch darauf zu achten, auch das ist Selbstfürsorge, dass ich sage, ich esse jetzt was, bevor mir komplett der Blutzucker abschmiert, auch wenn alle anderen noch nichts hatten. Also eben auch sich selber wichtig genug zu nehmen. Und da finde ich, die besten Hilfsstrategien sind ganz, ganz klein. Also wirklich zu sagen, ich mache so kleine Pausen, das sind schon Mikropausen. Ich nehme mir regelmäßig Zeit, einfach mal bewusst ein- und auszuatmen. Oder ich mache so Mini-Ausstiege. Das sieht ja für Leute ganz unterschiedlich aus. Ne? Die hören mal ein paar Minuten einen Podcast zum Beispiel. Also dass man auch teilweise, muss man sich auch fixe Momente einbauen. Ne? Wie Routinen, wie so fixe Entlastung, dass ich sage, ich habe eine Aktivität pro Woche, die ist nicht verhandelbar. Ich bin ein Riesenfan von Spaziergängen. Zum einen, weil es wirklich Evidenz gibt, dass das extrem hilfreich ist und wahnsinnig gut für unsere seelische Gesundheit. Und zum anderen, weil es so wenig Voraussetzungen bedarf. Ich muss mir da nicht großartig für irgendwelches Equipment kaufen. Oder auch sowas wie ein Telefonat. Einmal sonntags mit einer Freundin telefonieren. Das ist, also gerade diese Verbindung fehlt uns ganz oft. Wenn wir pflegen, rutschen wir ja schnell in so ein Gefühl der Einsamkeit. Und das heißt ja oft, wir haben einen Mangel an Verbindung.
Zurück zu Juliane, 2024, ihr fünftes Kind war gerade 2 Monate alt, da hat der Pflegedienst ihrer Mutter gekündigt. Das kam plötzlich nach 8 Jahren eingespielter Zusammenarbeit und hat die Familie in große Not gebracht, erzählte sie mir. Und das war auch der Moment, wo Juliane auf die Bremse getreten ist. Sie hat es nochmal mit einem neuen Pflegedienst probiert, sich aber letztlich dazu entschieden, ihre Mutter langfristig in einem Pflegeheim unterzubringen. In dieser ganzen Zeit, wie hat sie es geschafft, achtsam mit sich umzugehen? Das wollte ich von Juliane auch noch wissen.
Also ich habe erstmal sehr viel Ruhe mir gegönnt mit dem Baby, nachdem meine Mutter dann ausgezogen war. Ich bin viel im Wald gewesen, viel spazieren gegangen, war eigentlich viel für mich und habe erstmal geguckt, wie ich mein Nervensystem aus diesem sehr stressigen Zustand überhaupt wieder zurückholen kann. Und da das Baby noch sehr klein war und noch nicht am Krabbeln, ging das ja auch gut. Also neben so einem kleinen Baby kann man ja auch einfach sitzen und ihm zugucken und es räumt noch nicht alle Schränke aus. Man kann es ins Tragetuch packen und in den Wald gehen und einfach die frische Luft atmen. Und das waren alles so Dinge, die mich sehr reguliert haben. Ich habe gute Freundinnen, mit denen habe ich auch geredet über die Situation. Das hat auch auf jeden Fall geholfen, gerade in dem Punkt, wo ich mich selber vielleicht dann so eher festgefressen habe an Gedanken oder auch an Schuldgefühlen, so dass ich sie jetzt irgendwie, also dass ich meine Mutter irgendwie abgeschoben habe. Da haben mir vor allem meine Freundinnen rausgeholfen und auch mein Mann in Gesprächen.
Hast du auch mal Yoga ausprobiert oder Meditationskurse?
Ja, also ich habe gemerkt, in dieser Zeit, wo es dann eher wieder darum ging, zur Ruhe zu kommen, langsam, da war Meditieren und Yoga auch machbar und auch in Teilen hilfreich, um wieder so bei mir zu landen. In der Zeit, als ich so sehr im Stress war oder in diesem Funktionsmodus, als ich in diesen Jahren der Pflege einfach auch mich mehr selbst verlassen habe, da war das oft schwierig. Also immer dann, wenn ich versucht habe, dann zur Ruhe zu kommen oder in so einen meditativeren Zustand zu finden, dann sind in dem Moment eigentlich diese inneren Themen alle so aufgepoppt, die ich immer versucht habe, zur Seite zu drücken. Und da war das gar nicht so hilfreich, weil es mir nicht geholfen hat, meinen Alltag zu bestehen, weil es mir auch nicht geholfen hat, in diesem Funktionsmodus irgendwie weiter laufen zu können oder weiter meinen täglichen Job tun zu können. Es hat mich eher davon weggebracht, auch wenn es mich vielleicht eher wieder zu mir hingebracht hätte.
Und das ist das Fazit.
Selbstfürsorge ist völlig legitim, denn es handelt sich um ein menschliches Grundbedürfnis. Im Pflegealltag ist es leicht, diese Zeit für sich selbst, diese kleinen Momente der Entspannung zu vergessen. Mach dir bewusst, dass Selbstfürsorge Voraussetzung dafür ist, dass du langfristig gesund bleibst, und das kann dir und deiner zu pflegenden Person und allen, die daran auch noch beteiligt sind, nur zugutekommen. Achte unbedingt auf körperliche Warnsignale, setze bewusst Grenzen und probier dich aus. Ja? Was für die eine gar nicht hilfreich ist, kann für die andere wunderbar funktionieren. Wenn dir diese Folge von Mit Pflege leben gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast, empfehle ihn weiter. Damit hilfst du uns, noch bekannter zu werden. Aktiviere die Glocke, um zukünftige Folgen nicht zu verpassen. Schau dir auch unbedingt das neue Angebot der Johanniter an. Mit Pflege leben, so heißt nicht nur der Podcast, das ist auch der Name einer App, die in allen App-Stores verfügbar ist. Dort erhältst du fundierte Informationen, klare Schritt-für-Schritt-Anleitungen, eine Übersicht über deine möglichen Budgets sowie praktische Organisationstools. Den Link zur Mit Pflege leben App packe ich dir in die Shownotes. Ja, und für Feedback, für Fragen oder du willst einfach mal nur quatschen, schreib mir gerne an podcast@mitpflegeleben.de. Schön, dass du zugehört hast. Pass gut auf dich auf und bis zur nächsten Folge.